Spontan würde ich sagen, das ist meine Elektrozahnbürste.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Vogelbegeisterte und Vogelfans. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Reingezwitschert. Fabian, wie geht's dir?
Mir geht's gut, Martin. Ich freue mich, hier zu sein mit dir. Ich bin immer motiviert.
Ich auch.
Ich sitze hier schön, Schneidersitzschuhe ausgezogen. Kann losgehen.
Das macht immer Spaß. Wir haben die 50. Folge. Das heißt, wir warten auf einen Vogelfakt. Ich habe das ja alles jetzt zu 100% an dich abgegeben, weil mir das einfach zu kompliziert ist, zu recherchieren. Was hast du denn Schönes rausgefunden?
50 Kilogramm Gewicht entspricht der Beißstärke des Kernbeißers. Damit deutlich stärker als das menschliche Gebiss, also punktuell. Mhm. Es ist perfekt damit zum Knacken von Kirsch oder auch bei den südlichen Kernbeißern, die können sich auch mal einen Olivenkern so.
Und auch Hainbuchen, oder?
Ja. Ja.
Sehe ich auch ganz oft zersplittert im Garten.
Tut auch sehr weh, wenn man den mal beim Beringen in der Hand hat und er dir in die Hand zwickt. Das ist wirklich
schöner Fakt.
Ja.
Ja, wir haben ja Mai. Ich finde, das ist der schönste Monat im Jahr. Alles ist noch grün, alles ist aktiv. Also gerade die Vögel haben ja im wahrsten Sinne des Wortes Hoch- und Hochzeit.
Mal wieder selbst übertroffen.
Und also ich versuche eigentlich jede mögliche Minute, die ich habe, in der Natur zu verbringen, draußen zu verbringen, den Vögeln zu lauschen. Das tut ja der Erholung gut und es kann auch gleichzeitig ein Beitrag für die Wissenschaft sein.
Und zwar könntet ihr im Mai mitmachen bei der Stunde der Gartenvögel. Dazu werden wir euch heute nochmal mehr erzählen. Wie geht das? Das wisst ihr vielleicht schon, aber was gibt es aus den letzten Jahren so aus für kuriose Sachen? Was passiert hinter den Kulissen? Das ist vielleicht auch nochmal ein netter Einblick. Das erfahrt ihr alles im Hauptteil. Aber wir fangen an wieder mit einer Einsendung. Und zwar, Martin, soll ich hier mal vorlesen?
Sehr gern.
Okay, Thema Umgang mit Saatkrähen. Es kam per Mail von Martin. Vielen Dank dafür erstmal. Martin schreibt: Danke für euren Podcast. Ich höre ihn sehr gerne und finde die Vielfalt der Themen prima. Zwei Themen fände ich noch spannend bzw. naturfördernd. Der Umgang mit Saatkrähen in Städten. Ich wohne in einer kleinen Stadt mit einer großen Saatkrähenpopulation. Einerseits bin ich natürlich Natur- und Vogelliebhaber und freue mich über ihre Anwesenheit und finde es spannend, sie zu beobachten. Andererseits sehe ich auch das Problem für Bewohnende der Stadt, die zum Teil einige Wege zu Fuß nicht mehr benutzen können und deren Autos unter einer dicken Kotschicht verschwinden. Mich würde interessieren, ob es nicht Konzepte gibt, wie man das Zusammenleben der zwei Spezies friedlich retten kann. Und die zweite Anfrage war zum insekten- und vogelfreundlichen Garten. Da können wir sagen, können wir auf unsere Folge 47 über den Vogelgarten verweisen. Da gibt es Tipps, wie man Pflanzen und also wie man Insekten- und Vogelarten im Garten fördert. So, Martin, was sagst du zu den Saatkrähen?
Ja, wir haben ja schon eine Folge gemacht zu Rabenvögeln. Da haben wir diese Problematik gar nicht so aufgegriffen. Deswegen haben wir sie an der Stelle hier nochmal mit reingenommen, weil sie natürlich sehr wichtig ist und auch viele bewegt. Und wir können aber auch hier im Rahmen dieser zuhörenden Frage das erstmal nur oberflächlich eigentlich ankratzen. Also was man, glaube ich, sagen muss, ist, es ist ein verständliches Ärgernis. Ich glaube, jeder und jede, die schon mal eine Saatkrähenkolonie live erlebt hat, weiß, die sind wirklich laut. Also gerade in der Brutzeit, da ist wirklich viel Tamtaram und sie können auch wirklich viel Schmutz hervorrufen, allein durch ihren Kot. Ne? Was man aber auch sagen muss, ist, ursprünglich stammen Saatkrähen eigentlich aus dem Agrarraum, aus der Agrarlandschaft. Also sie sind eigentlich keine typischen Stadtvögel. Warum sie in die Städte gekommen sind, das hat vor allem damit zu tun, dass sie eben im Umland, in der Agrarlandschaft, kaum noch Nahrung finden. Und das ist normalerweise sind das Würmer, Kleinstlebewesen, aber auch Samen und Pflanzenteile. Also früher waren sie auch bei Landwirtinnen beliebte Vögel auf dem Acker, weil sie eben vor der Zeit der Pestizide zum Beispiel Ungeziefer und so weiter gefressen haben. Ja, und ja, jetzt ist es so, sie ist bundesweit zwar verbreitet, aber sie kommen nicht überall vor. Aber da, wo sie vorkommt, da führt sie eben zu Ärgernis. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen für Verständnis werben, für die Saatkrähe. Sie hat zwar in den letzten Jahren, Jahrzehnten einen Bestandszuwachs erlebt in Deutschland, aber man muss das auch regional betrachten. Es gibt nämlich auch Regionen, wo die Bestände eben zurückgehen. Und da denke ich zum Beispiel an Berlin. Wir hatten einst, ich weiß nicht, 6 Kolonien, glaube ich. Inzwischen, letzter Stand 2022, sind es nur noch 2. Und da weiß man, das liegt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich an der Nahrungsverfügbarkeit. Es gibt ja so Vergrämungsmaßnahmen auch für Saatkrähen, die in der Regel nicht effektiv sind und auch nicht wirklich angemessen, weil im Grunde bewirkt man nur, dass sich diese Kolonien aufsplitten.
Was wird da zum Beispiel gemacht?
Also es gibt verschiedene Ansätze. Also ich glaube mit Schreckschusspistolen, aber auch durch Falkner oder Falknerinnen, also die dann wahrscheinlich Wanderfalken oder ähnliche Arten dann nutzen, um diese Krähenkolonien aufzuscheuchen. Aber wie gesagt, die sind nicht langfristig effektiv und führen in der Regel sogar dazu, dass vielleicht sogar noch andere Wohnareale gestört werden.
Ich kenne auch die Fälle, dass sie tatsächlich die Bäume beschneiden oder sogar fällen wollen. Wie sieht das aus? Ist das erlaubt? Ist das wirksam?
Also, ja, ich denke mal,
wirksam schon,
aber ich finde überhaupt nicht angemessen. Also meine persönliche Ansicht, ne? Also dass man ganze Bäume fällt, das geht überhaupt nicht.
Und die suchen sich dann halt ein Quartier, ein paar Bäume weiter oder so und dann beschweren sich die nächsten Personen. Also ich glaube auch einfach, da muss man ein bisschen, ich meine, das ist unsere Natur, wir geben nicht viel Raum. Also ne, wenn man sich auf dem Acker beschwert, dass sie da sind, wenn man sich in der Stadt beschwert, so viele naturnahe Lebensräume gibt es leider nicht mehr und wir müssen den Tieren einfach Platz bieten. Und ich finde, mit einer Lärmkulisse zu bestimmten Uhrzeiten in einer bestimmten Zeit des Jahres, klar, das ist anstrengend, aber ich würde dafür werben, dass man positives Zeichen nimmt und dass
Absolut.
Man einen Lehrpfad einrichtet. Oder
gibt es auch positive Beispiele mit solchen Lehrpfaden, wo Städte tatsächlich das gemacht haben, um die Bewohnerinnen und die Bewohner ja auf die Art überhaupt aufmerksam zu machen, ne? Ja, wir hoffen, das beantwortet ein bisschen deine Frage, Martin. Und damit gehen wir zu den Vogelnachrichten.
Die Vogelnews.
Ja, kommen wir zu aktuellen Nachrichten. Martin, du darfst anfangen. Ich lese hier Austernfischer, ich höre die Trapsen. Mensch gegen Maschine.
Ja, schön berlinerisch auch ausgesprochen. Genau, das ist eine News aus der Aprilausgabe des Magazins Der Falke. Kennt ihr vielleicht, haben wir auch schon hin und wieder mal erwähnt. Wir verlinken euch auch diese Nachricht, allerdings nicht zum Falkenartikel, sondern zum Originalartikel, der in Englisch ist. Den Falken könnt ihr aber, ja, abonnieren oder auch, ich glaube, in Bahnhofshop, also in Presseshops auch kaufen.
Ja.
Ne?
Ich immer,
also
ich
schaut da mal rein.
Zum Umsteigen habe.
Das lohnt sich, genau. Und wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir ja Vogelstimmen. Wir haben ja auch ein bisschen zu den Anfängen der Vogelbestimmung gesprochen. Und bei dir, Fabian, weiß ich noch, und bei mir war es auch so, wir haben mit CDs gearbeitet, als wir angefangen haben. Ne? Und mit unserem Gedächtnis, also ich glaube, damals war das noch nicht üblich, dass man auch sowas aufnehmen konnte und dann später nachbestimmen konnte. Inzwischen gibt es ja reichlich Apps, die KI unterstützt, Vogelstimmen bestimmen können. Und diese ganze KI-unterstützte Methodik, die gewinnt immer mehr Bedeutung auch für das Biodiversitätsmonitoring. Also gerade bei Vögeln ist das ja praktisch, die sich ja durch Lautäußerungen erkenntlich machen. Und die Theorie dahinter ist, man stellt solche sogenannten Horchboxen, also solche KI-Geräte auf, die lauschen und dann wertet man die Daten halt einfach aus. Ne? Und
in der Regel sind das, die Boxen haben jetzt noch nicht keine KI drin, sondern das sind quasi einfach Langzeit-Mikros und das wird dann nachher ausgewertet.
Genau, und die Idee dahinter ist natürlich, das ist insgesamt günstiger, es ist schneller, man kann es hochskalieren, also auf größere Flächen skalieren. Aber die Frage ist immer, ist es auch besser? Ist es besser als das menschliche Gehör und als das menschliche Gehirn? Und dieser Frage hat sich eine Forschergruppe gewidmet in Schottland. Und diese Studie ist aktuell also rausgekommen und im Falken zusammengefasst worden. Und da ging es um die Erhebung der Brutdichte von 4 Limikolenarten, also von Bartvogelarten. Und sie haben also einerseits verglichen einen KI-basierten Stimmrekorder, wie zum Beispiel BirdNet, also die BirdNet-Analyse, versus eine traditionelle Begehung durch eine Person, die danach also ins Feld geht. Und im Vorfeld haben sie die Fläche, die sie dort untersucht haben, ja auf diese Zielarten bestimmt, die Revierdichten bestimmt, damit sie dann am Ende auch wissen, okay, welche Methodik hat also besser abgeschnitten. So, und die erste Erkenntnis, die sie aus dieser Studie gewonnen haben, ist, dass die Zielarten relativ gut erkannt werden von dieser KI-basierten Software. Der Kiebitz zum Beispiel, das war eine Untersuchungsart, wurde in 91% der Fälle erkannt, der Austernfischer in 84%, der Brachvogel in 83% und die vierte Art, das war der Goldregenpfeifer, nur zu 70%. Klingt erstmal viel, aber laut der Autorenschaft war das also ein eher mittelmäßiges Ergebnis. Und das zweite Ergebnis war, welche Methode hat besser die aktuelle oder die eigentliche Brutdichte bestimmt? Und da ist es so, dass tatsächlich die KI-basierte Analyse beim Brachvogel und Austernfischer am besten war und die Feldbegehung für Kiebitz und Goldregenpfeifer genauer war. Also ist ganz interessant, da sieht man schon mal, man kann diese Methoden nicht einfach auf alle Vögel anwenden, sondern man muss gucken, welche ökologischen Ansprüche haben sie und so weiter. Und vielleicht noch, dann komme ich auch langsam zum Ende der News. Eine dritte Erkenntnis. Die bioakustische Erhebung ist insgesamt zeiteffizienter und wahrscheinlich auch kostengünstiger, weil sie nur ein Viertel der eigentlichen Feldarbeitstage benötigt hat.
Man kann halt auch gut die nächtlichen, ne? Also sei es jetzt, wenn man Zugvögel erfassen möchte, diese Zugrufe, die nachts passieren, die kriegt man sonst nicht. Und auch die nächtliche Aktivität von solchen Vögeln ist dann natürlich mit solchen Geräten, ich meine, die kannst du ja auf 24 Stunden stellen und dann ist natürlich dann eine große Datenmenge, die du analysieren musst. Ich denke auch, hat seine Vor- und Nachteile, intelligenter Einsatz von solchen Geräten oder Kombinationseinsatz.
Absolut.
Das ist, glaube ich, hier die
Also ein großes Potenzial.
Ja, genau. Das schon. Das können wir euch auf jeden Fall mitgeben.
Ja, und dann kommen wir zur nächsten News, die du mitgebracht hast, Fabian. Also ich lese hier, grantige Großeltern, Spatzen werden mit dem Alter mürrischer.
Ja, fand ich eine ziemlich coole News. Und zwar hat das ein Forschungsteam aus Großbritannien rausgefunden, Ende letzten Jahres. Und zwar mit der These, ältere Spatzen werden mürrischer. Was genau dahinter steckt, ist, dass sie herausgefunden haben, dass ältere Tiere weniger soziale Kontakte haben und pflegen. Wie hat man jetzt unterschieden? Ist das jetzt ein alter oder ein junger Spatz? Habe ich mich direkt gefragt, weil man kann zwar bei den haussperrigen Männchen und Weibchen ganz gut unterscheiden, aber wenn die erstmal adult sind, dann sehen sie halt innerhalb der Geschlechter gleich aus. Mhm. Aber das hat stattgefunden auf einer kleinen Insel namens Lundi, ich weiß nicht genau, in Großbritannien. Eine kleine Insel, wo seit 2000 das Leben von jedem Haussperling erfasst ist.
Wow.
Vom Ei bis zum Tod.
Ja. Wie viele Warum sind auch das?
Das weiß ich gar nicht. Also sie haben auf jeden Fall 1600 Videoaufnahmen ausgewertet. Also die Spatzen sind markiert, ich schätze mit Beringung. Und auf diesen Videoaufnahmen sieht man dann eben, mit welcher Spatz gerade mit welchem Spatz interagiert. Also man hat Freunde, das klingt jetzt alles ein bisschen aus menschlicher Sicht, aber Freunde haben sie definiert als Artgenossen, die häufig zusammen beobachtet wurden. So, und wenn die jung sind, dann haben die ganz viele von solchen Freunden. Dann sind die immer mit vielen verschiedenen Spatzen unterwegs, pflegen auch diese sozialen Kontakte in Anführungsstrichen. Und ältere Vögel verlieren diese Kontakte. Also auch mit den Jahren werden diese Freunde weniger. Und es gibt da die These der Forschenden, Vögel sind auf den evolutionären Vorteil von sozialen Kontakten im späteren Alter, wenn sie sich auch häufig schon fortgepflanzt haben, weniger angewiesen.
Mhm.
Es gibt übrigens auch vergleichbare Studien bei Menschen, dass auch da, ich meine, man sagt es ja auch immer, ne, dass man sich da eher zurückzieht oder dann ist es eher so Qualität statt Quantität bei Freunden. Und so ist es tatsächlich anscheinend auch bei der Vogelwelt oder zumindest bei den untersuchten Spatzen.
Finde ich interessant, dass es da oft so viele Parallelen gibt, obwohl man denkt, ja, man ist so unterschiedlich, aber im Endeffekt ist man es gar nicht.
Ja, falls ihr mehr dazu wissen wollt, zu diesen interessanten Studien, dann schaut doch vorbei in unsere Shownotes, da werden wir euch alles natürlich verlinken.
Thema der Woche.
Ja, wir haben es ja schon angeteasert. Es geht um unter anderem die Stunde der Gartenvögel, die ansteht, aber auch allgemein um das Thema Vögel in unseren Gärten. Und wir haben ja dazu schon mal eine Folge gemacht, die Folge 27 zur Stunde der Gartenvögel. Da ging es vor allem darum, was und wofür gibt es die NABU Vogelzählaktion als Citizen Science Projekt? Was sind Bürgerwissenschaften, Gartenvögel versus Wintervögel, also die Zählung? Und machen andere Nationen sowas auch, ne?
Und heute werden wir euch einen kleinen Rückblick geben, was bei der Stunde der Gartenvögel letztes Jahr so rauskam. Welche Arten gemeldet wurden, auch welche Seltenheiten. Auf die Seltenheiten werden wir auch mal generell eingehen. Was gab es so über die Jahre für ein paar coole Sachen? Und welche Faktoren die Meldenzahlen wohl beeinflussen können. Also vor allem Stichwort Vogelkrankheiten, aber auch Verwechslungen werden wir auch thematisieren. Welche werden so ein, zwei vorstellen, die wirklich sehr ähnlich sind und wie ihr das am besten unterscheidet. Und ich würde sagen, damit starten wir.
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die die Stunde der Gartenvögel und der Wintervögel, die dann im Winter stattfindet, nicht kennen. Das ist also die NABU-Vogelzählaktion, die jedes Jahr im Mai, am zweiten Maiwochenende stattfindet. Und da geht es darum, zu sehen, welche Vögel in den Siedlungen gesichtet werden. Also es geht vor allem oder hauptsächlich um oder eigentlich nur um die Vögel in den Siedlungen. Und sie soll uns eine Momentaufnahme geben. Und wir können natürlich aus diesen Meldungen nicht schließen, wie viele Vögel insgesamt in den Siedlungen vorkommen. Aber wir können natürlich, wenn wir die Jahre miteinander vergleichen, Trends daraus ableiten.
Ja, und so Bestimmungsfehler und sowas, das gibt es natürlich, aber das gibt es über die Jahre, ne? Und dadurch können wir diese Trends vergleichen, was ganz cool ist. Und für euch ist es einfach eine Möglichkeit, einmal, ne, schön entweder rauszugehen oder auch drinnen und einfach mal die Vögel und die Natur zu genießen.
Ja, wenn der Wonnemonat Mai, den wir ja jetzt haben, auch bei euch Frühlingsgefühle weckt und ihr Zitronenfalter und andere Schmetterlinge im Bauch habt, dann hat unser Werbepartner etwas für euch. Jetzt kommt Werbung.
Gut zu Vögeln. Unter diesem Motto unterstützt Ritex den NABU beim Vogelschutz. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind Ritex echte Herzensangelegenheiten und gehören einfach zur Firmenphilosophie.
Die Pro Nature Kondome von Ritex sind aus FSC-zertifiziertem Natur-Kautschuk-Latex, also richtig umweltfreundlich.
Kompliziertes Wort, aber ja, sehr umweltfreundlich.
Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, die Verpackungskartons bestehen zu 100% aus Recyclingmaterial. Außerdem läuft bei Ritex alles auf 100% Ökostrom, finden wir richtig top. Und das Beste, es gibt 3 tolle Varianten zur Auswahl: Pro Nature Classic, Sensitive und Intensive.
Die Marke ist euch noch nicht bekannt. Ritex ist ein mittelständisches Unternehmen aus Bielefeld, das Kondome und Deichmittel zu 100% in Deutschland produziert. Also Premium-Qualität made in Germany. Und mit dem Code NABU25 bekommt ihr bis zum 31.12.25, also Ende des Jahres, 10% Rabatt im Ritex Online-Shop unter ritex.de. Also schaut da gern vorbei.
Ende der Werbung.
Ja, Stunde der Gartenvögel. Aber bevor wir dazu kommen, ich sehe gerade, Fabian hat die Augen aufgerissen und ein kleines Twisterboard rausgeholt. Das kennen wir schon aus der vorherigen Folge. Du willst ein kleines Spielchen machen?
Ja, Martin, ich finde das immer schön. Dann kommt so ein bisschen im
Gang. Ich
so.
Auch, ich auch. Ich sag nicht nein.
Ich wirf das mal hier wie so eine Frisbee.
Oh, okay, warte.
Wow, wow, okay.
Boah, also, fast geköpft hier.
Rechte Hand auf grün.
So, also okay. Also ich habe hier wieder die Drehscheibe mit den 3 Kategorien KI-Songs, The Imitation Game und Vogelstimmen Remastered. Und ich werde jetzt diesen kleinen Pfeil hier betätigen. Und wir sind bei Vogelstimmen Remastered.
Oh, die hatten wir letztes Mal, glaube ich, nicht die Kategorie. Und zwar ist das was von dir kommt eigentlich. Du hast mir mal Vogelstimmen verändert vorgespielt. Also du hast die Tonhöhe verändert, die Geschwindigkeit. Und ich habe heute auch eins für dich mitgebracht.
Mhm.
Und zwar, jetzt habe ich fast gesagt, was es ist. Oh Gott. Ein Gesang. Ich sag dir, was ich damit gemacht habe. Ich habe ihn rückwärts abgespielt.
Oh, okay, schwierig. Mhm.
Ratet gern alle mit. Echt nicht einfach.
Boah, ist echt nicht einfach. Meine erste Assoziation war eigentlich der Gartenrotschwanz. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich würde sagen, es ist irgendwas Fliegenschnapperartiges.
Also rückwärts, ne? Das heißt, der letzte Ton ist jetzt der erste von jeder Strophe.
Das ist echt schwer im Kopf umzudenken.
Spiel's noch einmal ab.
Ja. Jetzt war ich bei Hausrotschwanz, aber da fehlt mir das Knirschen im Mittelteil.
Soll ich es mal vorwärts abspielen?
Ja, gerne.
Okay.
Oh.
Okay. Also die Stew am Ende ist halt genau andersrum. Dann kommt die Dü-Dü-Dü und dann...
Ja, genau. Verrückt. Hätte ich echt nicht wiedererkannt. Ja, also es ist der Buchfink.
Ja, richtig. Sehr gut. Okay, einen schaffen wir noch.
Einen schaffen wir noch. Okay. So, ich betätige wieder das kleine Twisterboard und es geht auf The Imitation Game.
Okay, also wieder... Eine Vogelstimme nachgemacht. Du musst nicht dran, Martin. Auch wenn ich das mal gerne hören würde, wie du eine Vogelstimme
Das machen wir auch mal.
Ja, ich habe wieder eine Person gefunden, die für mich was aufgenommen hat. Vielen Dank hier an Stella. Und mal gucken, Martin, was du dazu sagst.
Hallo, hier ist Stella. Kannst du erraten, welcher Vogel das ist?
Spontan würde ich sagen, das ist meine Elektrozahnbürste.
Gar nicht so schlecht. Ich muss nochmal. Also ich finde, das hat sie perfekt nachgemacht.
Also, eieiei. Ist es ein häufiger Vogel oder eher selten?
Eher selten.
Ja, dann wäre ich nämlich irgendwo bei den Schwirlen.
Mhm.
Also Schwirl.
Also, ich sag aber ich meine
Okay. Eieiei, das ist echt schwierig. Hast du einen Tipp für mich?
Er ist nachts vor allem zu hören oder in der Dämmerung. Kurioser Vogel.
Ah, okay. Auch in Städten?
Nein, eher nicht. Ja, Heideflächen.
Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Ich spiele mal das Original ein.
Ja. Ja. Der Ziegenmelker ist es.
Richtig.
Schön nachgemacht.
Ja, wirklich. Vielen Dank, Stella. Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zurück zu der Stunde der Gartenvögel und mal einen Rückblick auf das letzte Jahr. 2024 haben fast 60.000 Leute mitgemacht. Über 1,2 Millionen Vögel wurden gemeldet in über 200 Arten. Die Top 5, Martin?
Genau, also wenn man die absoluten Meldezahlen betrachtet, dann ist an erster Stelle eigentlich immer der Haussperling, gefolgt von der Amsel, dann kommt die Kohlmeise, an vierter Stelle der Star und die fünfte Position belegt die Blaumeise. Und dann gibt es noch die Top 5, wenn man nach der Anzahl der Gärten, in denen sie gemeldet oder gesehen und gehört wurden, sortiert. Das kann man alles auf stundedergartenvögel.de in den Ergebnissen machen.
Ein bisschen Statistik für zu Hause.
Genau, also super spannend. Spielt da mal ein bisschen drin rum. Und wenn man nach der Häufigkeit in den Gärten schaut, dann ist an erster Stelle die Amsel zu nennen. Also in über 90% der Gärten oder der Zählorte wird die Amsel also gesehen.
Wurde mindestens eine Amsel gesehen.
Genau, mindestens eine. Dann folgt die Kohlmeise, dann die Blaumeise und erst lustigerweise dann der Haussperling.
Okay.
Und an fünfter Stelle die Elster.
Kann man ja auch gut begründen, ne? Wenn er vorkommt, der Haussperling, was ja nicht selbstverständlich ist. Die Zahlen gehen ja auch leider, sind rückläufig. Aber wenn er vorkommt, dann meistens in einer recht großen Kolonie und dann sind die Zahlen recht häufig.
Genau.
Also recht hoch.
Ja, und dann gibt es aber natürlich auch ganz viele lustige und kuriose Beobachtungen und Meldungen. Die könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr mal in der Liste der Vogelarten ganz nach unten geht zum Beispiel. Das sind also die Meldungen, die naturgemäß nicht so häufig gemacht werden und deswegen also in der Regel ganz unten stehen. Und da wären zum Beispiel zu nennen Gefangenschaftsflüchtlinge, also Wellensittiche wurden im letzten Jahr auch gemeldet. Die Brautente, also eine nahe verwandte Art der Kriegente, kommt aber aus Nordamerika und kommt die, glaube ich, auch als...
Verwandt der Mandarinente.
Genau, Mandarinente. Richtig, genau. Also brütet auch in Höhlen, in Baumhöhlen und kommt hier hin und wieder auch als Gefangenschaftsflüchtling vor. Zebrafinken fand ich auch mal ganz lustig. Hat man, glaube ich, auch schon mal erfolgreiche Bruten in Deutschland nachgewiesen, meine ich.
Kann sein.
Und Kanarienvogel auch.
Und manche Seltenheiten auch natürlichen Ursprungs, wie Purpurreiher, Wachtelkönig, ein super rarer Vogel, des Offenlandes, Beutelmeisen und Birku-Nachweise gab es auch schon.
Da muss man natürlich sagen, das sind keine typischen Siedlungsvögel. Ne? Nee. Uns geht es ja vor allem um die Siedlungsvögel. Das sind dann wahrscheinlich Zufallsbeobachtungen oder ja.
Jemand hat ein sehr naturnahes Grundstück.
Genau,
ja, mit Moorflächen. Ja. Genau, das ein wichtiger Hinweis. Die Zählaktion soll im Siedlungsraum stattfinden. Also ihr könnt das auch im Park machen, aber jetzt nicht und an einem Punkt bleiben. Also es ist nicht der Sinn, dass ihr euch Spektivfängler schnappt und möglichst irgendwie 100 Arten in einem Naturschutzgebiet beobachtet, sondern das soll eben den Siedlungsraum abbilden und was da eben für Trends passieren.
Und Fabian, du hast ja auch eine Zeit lang hinter den Kulissen die Daten, die reinkommen, administriert. Ne?
Ja.
Kannst du dich noch an kuriose Meldungen erinnern aus der Vergangenheit?
Ja, ein paar sind mir im Kopf geblieben. Vielleicht ganz kurz, wie das funktioniert. Also, da waren jetzt ein paar seltene Arten dabei, aber würden wir, glaube ich, alles durchwinken, dann wäre da, Schnee-Eule, Weißkopfseeadler, Papageitaucher. Also die Leute geben die kuriosesten Sachen ein. Und damit das eben nicht passiert, was halt die ganze Aktion ein bisschen unseriös machen würde, sitzen da Menschen wie ich dahinter. Wir haben uns vorher überlegt, okay, da hast du ja auch mitgemacht, Martin, was sind die Schwellenwerte für jede Art? Das sind bei ganz, ganz seltenen Arten, natürlich liegt der Wert bei null. Also bei so einer Schnee-Eule ist der Wert bei null. Sobald da eine gemeldet wird, klappt das eben auf. Und man bekommt mittlerweile auch dann eine Meldung. So, sind Sie sich sicher bei dieser Beobachtung? Irgendwie ungewöhnliche Art, ungewöhnliche Anzahl? Bitte geben Sie da Details in den Kommentaren an. Es gibt aber auch häufige Arten. Weiß nicht, wenn jemand zum Beispiel 50 Blaumeisen meldet, müsste er 50 Blaumeisen gleichzeitig gesehen haben. Das ist dann eben Hinweis darauf, dass jemand falsch zählt. Und diese Meldungen plöppen dann eben auch bei uns auf und müssen händisch freigegeben werden. Also wir sehen dann, okay, so und so sieht die Meldung aus. Diese Meldungen sind rot, weil da ist jetzt irgendwie eine Schneeeule dabei und dann wird die eben auf null gesetzt und freigeschaltet. Oder man guckt, ist es offensichtlich, hat die Person falsch gezählt, dann müssen wir da eben Hinweis geben und die Meldung rausnehmen, weil das dann nicht richtig ist. Oder hat sich jemand vielleicht vertan und hat irgendwie statt ein Goldhähnchen-Laubsänger gemeldet zum Beispiel. Sowas passen wir dann an. Aber es gibt durchaus Sachen, da schreiben die Leute dann auch in den Kommentaren, eigentlich hin, ja, ich bin mir sehr sicher, ich habe sogar ein Foto oder sowas. In diesem Fall kriege ich ganz große Augen und schreibe die Leute an, kann ich mal dieses Foto sehen? Sind Sie sich sicher bei der Bestimmung dieser Art? Ist eigentlich ungewöhnlich zu dieser Jahreszeit oder zu hoher Anzahl oder generell? Und da kamen ein paar echt coole Sachen schon raus. Zum Beispiel ein Hausgimpel 2019 in Sachsen-Anhalt, was glaube ich im Südharz. Und das ist eigentlich eine Art aus Nordamerika. Die wird aber teilweise als Haustier gehalten und es war wahrscheinlich ein Gefangenschaftsflüchtling. Trotzdem eine krasse Beobachtung, die auch der Seltenheitskommission gemeldet wurde. Und ich erinnere mich an ein Jahr, wo wir Schwarzstörche hatten. Mhm. Also das ist ein Vogel, den sieht man ab und zu, aber in Gärten eigentlich, wenn, überfliegend. Und da hatten Leute geschrieben, ja, saß bei mir im Gartenteich, wo ich dann dachte, ja, okay, ist ein Graureiher so, oder ja. Vielleicht ein Weißstorch. Aber es gab tatsächlich einige Fotos, das war, glaube ich, vorletztes Jahr, wo Schwarzstörche einfach so im Gartenteich standen.
Also das war, also wenn man es nicht selbst gesehen hätte, hätte man es, glaube ich, auch kaum geglaubt. Und ich meine auch in diesem Jahr, also im selben Jahr wie die Schwarzstorchsichtung, gab es auch eine Wanderdrossel. Kann das sein?
Kannst du dich erinnern? Das war keine Wanderdrossel. Das war ein ganz nah Verwandter der Wanderdrossel. Ja. Die Wanderdrossel ist eine nordamerikanische Amsel quasi. Das war eine Schwarzbrustdrossel.
Ah, richtig.
Aus Asien. Das war ganz kurios, das sah aus wie eine Amsel mit einem orangefarbenen Bauch.
Also fast so wie ein Gartenrotschwanz, ne?
Ja, und ich weiß gar nicht, also ich habe dieses Bild und haben wir das jetzt, also ich habe das auch gemeldet, aber ich glaube, es ist nie bis an die ich habe nie einen Bericht für die Seltenheitskommission geschrieben. Ich glaube, das muss ich noch machen.
Ja, kannst du noch nachträglich machen,
also,
ne?
Also wenn das wirklich, vielleicht war es auch eine ganz komisch fehlfarbene, aber das wäre, glaube ich, ja. Martin, da sagst du was. Ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Oh je, alle Twitcher da draußen, es tut mir leid, ich habe eine Schwarzbrustdrossel möglicherweise unterschlagen. Also wir werden das noch angehen.
Ja, und wir sind natürlich auch ganz gespannt, was jetzt in der diesjährigen Zählaktion rauskommt. Also besonderes Augenmerk natürlich auf die Seltenheiten, aber vor allem auch auf so Vogelgruppen wie Schwalben und Segler, wo wir wissen, dass die oft auch mit Bestandsrückgängen zu kämpfen haben, ebenso wie die Sperlinge, also Haus- und Feldsperlinge. Und ich finde auch ganz interessant in diesem Jahr, wie es den Amseln gehen wird. Mhm. Denn im letzten Jahr, vielleicht erinnert ihr euch, wir haben das auch schon erwähnt, gab es nämlich eine Virusinfektion, das Usutu-Virus, das vornehmlich so in Norddeutschland viele Amseln ganz schön malträtiert hat in den Beständen. Und ja, vielleicht sehen wir da was.
Da haben wir auch eine Meldeaktion, also solltet ihr tote Amseln finden und auch, wir werden jetzt noch ein paar andere Krankheiten nennen, dann meldet das. Also da hat der NABU extra eine Meldeplattform für, um diese Krankheit so ein bisschen genauer zu untersuchen. Wir haben auch noch auf dem Schirm, das haben wir auch schon mal als Wunsch bekommen, dass wir mal eine Vogelkrankheitenfolge machen und da auf so ein paar Sachen eingehen, wie Usutu, die Vogelgrippe natürlich, ne, H5N1, was das macht. Das ist ja auch eine Krankheit, die theoretisch wir Menschen bekommen können, über Tröpfcheninfektionen.
Also es gibt zahlreiche Vogelkrankheiten, es gibt auch bakterielle, vielleicht erinnert ihr euch noch an Sutonella, das Blaumeisensterben. Interessanterweise trifft es vor allem eben Blaumeisen. Ich glaube, da weiß die Forschung auch noch nicht so richtig, wieso das zustande kommt. Es gibt Salmonellen, das kennt ihr sicherlich auch aus Eiprodukten und so weiter. Also auch das ist eine verbreitete bakterielle Krankheit unter Vögeln. Es gibt aber auch Einzeller wie die Trichomonas, die zum Beispiel für das Grünfinkensterben verantwortlich ist. Und wir wollen es auch nochmal nennen an der Stelle, weil viele von uns und euch ja Vögel unterstützen mit Futterstellen, vor allem aber eben auch mit Vogeltränken, jetzt im Mai und im Sommer. Sehr wichtig natürlich, aber da ist es eben besonders wichtig, dass ihr auf die Hygiene achtet und möglichst täglich das Wasser wechselt, säubert und bei Krankheitsfällen eben die Wassergabe erst einmal einstellt.
Ja, und die Fütterung vielleicht dann auch, wenn ihr das mitkriegt. Ja, das sind schon Sachen, die wir auch dann in Trends und so wahrscheinlich sehen werden. Also sowas in den vergangenen Jahren. Ich bin sehr gespannt, was in diesem Jahr kommen wird. Dafür sind wir natürlich von euch abhängig. Also macht zahlreich mit bei der Stunde der Gartenvögel.
Genau, und du hast es ja auch schon erwähnt, es gibt hin und wieder auch mal Fehlmeldungen. Das ist auch völlig normal und das ist auch nicht schlimm, wenn ihr Vögel nicht immer korrekt identifiziert. Durch die große Anzahl an Teilnehmenden relativieren sich solche Fehler im Grunde wieder oder sie sind jedes Jahr immer gleich und dadurch sind die Trends also davon eigentlich nicht beeinflusst. Und wir wollen euch an der Stelle mal ein, zwei Arten vorstellen, die man miteinander verwechseln könnte, um euch vielleicht ein bisschen zu wappnen für die anstehende Vogelzählung.
Da haben wir auf jeden Fall, und ich glaube, das ist einer der häufigsten Fehler bei der Stunde der Garten- oder Wintervögel, Unterscheidung von Haus- und Feldsperling. Der Haussperling, unser Spatz, der mit der grauen Kappe und bei der, wo beide Geschlechter unterschiedlich aussehen. Also die Männchen sehen anders aus als die Weibchen. Und dann wird nämlich häufig das Weibchen als Feldsperling gemeldet. Also oft hat man dann Meldungen irgendwie, 50 Haussperlinge, 50 Feldsperlinge. Das ist theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Also in der Regel sind das dann die Weibchen. Der Feldsperling hat so ein kastanienbraunes Köpfchen, da sehen beide Geschlechter gleich aus und hat so einen schwarzen Wangenfleck, ganz süß.
Ja, und ich finde eigentlich diesen Kontrast zwischen diesem schwarzen Wangenfleck und der weißen, hellen Wange sehr eindeutig beim Feldsperling. Beim Haussperling-Männchen ist das nämlich alles eher so verwaschen grau und eben ohne diesen schwarzen Fleck.
Ja, und auch sehr spannend, der Feldsperling ist leider eine Art, die extrem den Bach runtergeht, muss man leider sagen. Und wo es sehr wichtig wäre, da Zahlen zu generieren.
Ja, und dann gibt es aber auch noch zum Beispiel ein Vogelpaar, was auf den ersten Blick sehr ähnlich aussieht, aber dann doch bei näherer Betrachtung relativ unterschiedlich ist. Also zum Beispiel, was das Gefieder oder auch die Verhaltensweise angeht. Und da rede ich vom Star und der Amsel. Die sind ja ungefähr gleich groß, beide sehr dunkel gefärbt, zumindest die Männchen.
Das sind andere Körperformen.
Genau, ne? Und auch andere Körperhaltungen. Die Amsel ist eher so waagerecht, der Star eher so ein bisschen aufrechter, hat einen kürzeren Schwanz, der Star. Also die Schwanzfedern sind sehr viel kürzer als bei der Amsel. Und was auch sehr auffällig ist, wenn ihr die mal bei der Nahrungssuche beobachtet, die Amsel hüpft in der Regel und der Star läuft zum Beispiel über die Wiese.
Weitere Arten sind zum Beispiel, ich denke an die Gelben, die häufig verwechselt werden.
Die Gelben, ja.
Also Goldammer alias Girlitz, also alias nicht im Sinne, es ist die gleiche Art, sondern die beiden werden häufig verwechselt. Und Ernstsizig,
genau.
Die drei auch, also da achtet drauf. Die Goldammer ist so ein bisschen kräftig, hat einen rostbraunen Bürzel, also der Bereich, wenn die Flügel zusammengelegt sind. Und der Girlitz ist deutlich kleiner, hat so einen kleinen, klumpigen, dreieckigen Schnabel. Ernstsizig auch sehr klein, ganz spitzer Schnabel und so eine Strichelung, Männchen mit so einer schwarzen Kappe. Da verweisen wir gerne auf die Tafeln, die der NABU da führt. Da gibt es extra so Unterscheidungstafeln. Da genau. Kann man sehr gut drauf gucken.
Und da sind natürlich noch weitere Arten aufgeführt. Beschäftigt euch mal damit. Das hilft auf jeden Fall, wichtige Merkmale dann im Feld parat zu haben.
Akustisch passiert das Ganze auch. Da sind Verwechslungen häufig, auch bei häufigen Arten.
Mhm.
Also ich denke zum Beispiel an Ruf von Zaunkönig. Und wen meine ich wohl als zweites?
Das wahrscheinlich das Rotkehlchen.
Ja,
hast du die zufällig da?
Martin, ich wäre doch nicht, ich bin doch immer
so. Du wärst ja nicht Fabian. Denn ihr könnt nämlich auch natürlich Vögel melden, die ihr hört. Also nicht nur die, die ihr seht, sondern auch die, die ihr visuell, auditiv wahrnehmt. Genau. Ja, spiel mal ab.
Okay, also zuerst dieses.
Ja. Klingt wirklich so ein bisschen, als würde man eine Uhr aufziehen. Das schreibt zumindest der Svensson, also der Kosmos-Vogelführer.
Das ist auch manchmal einzeln dieser Ruf. Einfach nur so. Und ich finde, er ist so mehr, ist irgendwie so weicher.
Ja, ist eher das so Tick-Tick.
Es ist das Rotkehlchen mit dem Ruf. Und jetzt haben wir mal den Zaunkönig dagegen. Da ist das eher so ein Rattern. Bisschen härter. Und da auch nicht an einzelnen, sondern das ist immer so eine Schnalzkette quasi.
Schnalzkette. Schönes Wort, mag ich.
Wirklich schön.
Ne, also genau, also das ist schon so ein bisschen, die Rufe sind ja immer so die hohe Kunst der Vogelbestimmung. Aber wenn ihr euch die beiden nochmal so ein bisschen einverleibt, dann erkennt ihr die sicherlich auch. Und ähnlich, finde ich, ist es auch bei diesem Vogelpaar, meine persönliche Einschätzung, nämlich der Gartenrotschwanz und die Nachtigall. Also gerade die Nachtigall ist ja vor allem für ihren Gesang bekannt. Und ich glaube, auch Rufe sind bei ihr relativ selten. Das sind dann in der Regel Alarmrufe.
Über dieses Hüb?
Ja. Spiel doch mal die Nachtigall ab, wie die ruft.
Mhm. Reicht in meiner Imitation nicht?
Die ist schon ganz gut, ja. Und ihr hört vielleicht auch noch, da gibt es so ein knarrendes.
Ja, das hört man nicht so oft.
Ja, das ist dann wahrscheinlich nur zu hören, wenn man auch nahe dran steht. Aber dieses sehr, dieses pfeifende, leicht ansteigende Üb. Und dazu im Vergleich mal der Gartenrotschwanz. Ja, finde ich, also klingt aus meiner Perspektive etwas schwachbrüstiger so.
Mhm.
Ne? Und eher so pfeifend ansteigend. Auch dieses Hüt. Aber was auch typisch ist und was man auch relativ gut hört, ist dieses Tick-Tick am Ende.
Ja.
Und daran kann man das ganz gut unterscheiden auch.
Also solche Rufe, wenn ihr euch ein bisschen mehr damit beschäftigt, das ist halt ein häufiges Kommunikationsmittel. Und so kriegt man die Vögel dann eben auch bestimmt oder überhaupt, dass man sie entdecken kann.
Genau, und gerade auch, wenn die Brutzeit zum Beispiel vorbei ist und Gesänge eigentlich kaum noch eine Rolle spielen, dann sind solche Alarmrufe oder solche Kontaktrufe oft noch zu hören. Also daran könnt ihr dann immer noch Vögel erkennen später.
Ja, und damit würde ich sagen, habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, wie das so funktioniert mit der Stunde der Gartenvögel, was für kuriose Sachen wir schon hatten. Und hoffentlich seid ihr ganz, ganz motiviert, dieses Jahr dabei zu sein.
Ja, macht euch bereit. Je mehr teilnehmen, desto besser für die Wissenserkenntnis. Nutzt die Gelegenheit natürlich, mehr über die Vogeldiversität in eurer Region zu lernen und natürlich auch selbst dazu beizutragen.
Und wie ihr genau mitmachen könnt und wo ihr weitere Infos findet, das erfahrt ihr jetzt gleich im Nabu-Gezwitscher.
Nabu-Gezwitscher.
Die Stunde der Gartenvögel. Also nochmal konkret, 9. bis 11. Mai. Also Freitag bis Sonntag geht's los. Es gibt auch eine Schulstunde der Gartenvögel, gerade für Lehrende von euch. Interessant, also für Schülerinnen und Schüler, vom 5. bis zum 9. Mai. Das wird über die NAJU organisiert, also da auch gerne mitmachen. So, die Stunde der Gartenvögel an diesem Wochenende, die findet eine Stunde statt. Also ihr könnt das ganze Wochenende mitmachen, aber immer nur eine Stunde zählen. Und zwar an einem Ort, also bitte keine Spaziergänge oder große Vogelexkursion, sondern eine Stunde, setzt euch in den Park oder zu Hause vors Fenster und zählt im Garten, im Park, auf dem Balkon oder meinetwegen auch im Bahnhof, ist auch möglich. Und die Bahn bietet Zugverspätungen dafür optional an. Und alle Vögel, die ihr seht und hört, also auch die, die drüber fliegen, sind in Ordnung, aber immer die höchste Anzahl, die ihr gleichzeitig seht und hört. Also wenn ihr 3 Meisen seht, 3 Blaumeisen, dann sind es 3. Wenn ihr dann nochmal eine am späteren Zeitpunkt kommt, dann sind es nicht 4, sondern die 3 ist immer noch die höchste Anzahl. Bei den Sachen, die ihr hört, könnt ihr, wenn ihr von ganz links und ganz rechts gleichzeitig eine hört, könnt ihr 2 melden. Ansonsten einfach ist 1 eure Zahl. Genau, also so sollen eben Doppelzählungen vermieden werden. Weil wenn immer nacheinander 10-mal die gleiche Meise kommt, dann ist es eben die gleiche Meise und nicht 10. Und das würde die Zahlen halt total verfälschen. Diese Zahlen, die ihr dann nachher notiert habt, die könnt ihr dann bei uns online melden. Also postalisch nicht mehr, sondern online oder mit der NABU Vogelwelt-App. Bis zum 19. Mai könnt ihr das noch nachtragen. Also wir haben da auch extra so ein Online-Formular. Auch mit der App ist das ganz einfach. Da gibt es auch Zielhilfen. Also unter Stunde der Gartenvögel, Vogel, ne? Also kein Ö, .de findet ihr alles. Meldeformular, es gibt Infos, nochmal Porträts der häufigsten Arten, Verwechslungskandidaten. Es gibt sogar einen NABU-Vogeltrainer. Da könnt ihr richtig, richtig fit machen für die Aktion. Und nehmt euch die Zeit. Es ist einfach eine schöne Sache, sich mal achtsam eine Stunde rauszunehmen aus dem Alltag und Vögel zu zählen. Also Wellness, Balsam für die Seele.
Genau. Ja, und dann haben wir noch eine zweite erfreuliche Nachricht aus dem NABU-Universum für euch, nämlich es geht um den Höckerstorch. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört, wir haben das auch schon ein bisschen über Social Media gespielt. Das ist die seltenste Storchenart der Welt und die brütet nämlich erstmals seit Jahrzehnten in einem NABU-Projektgebiet auf Sumatra, Hutan, Harapan heißt das. Darüber haben wir auch schon mal berichtet in der Folge 43 war es, da ging es um den NABU International Einsatz Indonesien. Ja, und das ist die erste bestätigte Sichtung eines Höckerstorchnestes mit Jungtier seit 1989. Also ein Zeichen für den erfolgreichen Regenwaldschutz in Indonesien. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt zu dem Projekt Hutan Harapan, dann geht doch mal auf den Shortlink nabu.de/hutan-harapan. Beides mit H am Anfang.
Übersetzt heißt es übrigens Wald der Hoffnung. Und damit das auch so bleibt, könnt ihr dafür auch spenden. Und zwar beim NABU Internationales, da werden wir euch auch den Link für in die Shownotes setzen. Es ist wirklich, da ist der Euro gut angelegt. Macht das gerne.
Ja, wenn ihr noch mehr zu Regenwald und dem Schutz im Alltag lernen wollt, dann geht doch mal auf nabu.de/regenwald.
Ja, und damit kommen wir zur letzten Disziplin der heutigen Aufnahme. Wir kommen zum Bird of the Day. Und das ist heute der... Nein, Spaß.
Den hören wir uns natürlich erst einmal wieder an. Ja, also auch gerade in Berlin zumindest allgegenwärtig, wo große Alleebäume stehen. Ja, auch sehr vielfältig, wie ihr hört. Genau, der Gesang der Art ist in der Regel schon im Dezember zu hören und bis Mai, also bis jetzt ungefähr wahrzunehmen. Und sonst, also den Rest des Jahres singt er eher selten, der Vogel. Der Gesangstyp ist eigentlich auch abhängig vom Erregungsgrad des Vogels. Also ganz oft hört man den letzten Ruf, also der so ein bisschen aufgeregt klingt. Ja, und ich glaube, die Art ist eigentlich vor allem bekannt für ihr Aussehen und für ihre Verhaltensweise, denn sie klettert sehr oft oder eigentlich ausschließlich an Baumstämmen herab, hoch und runter, eigentlich hin und her. Und das macht diese Art ganz besonders.
Dabei wird der Schwanz bei einer anderen Art, die bei Spechten, kann man ja so sagen, die ihren Schwanz so als Stützschwanz und sehr, sehr harte Federn haben. Das haben die nicht, sondern die benutzen ihre Beine, die oft so eins nach vorne oder eins nach unten, eins nach oben, die dann so gegenstützen. Und die können sogar kopfunter den Stamm runterlaufen.
Also wir können ja mal ein bisschen auf das Aussehen noch eingehen. Also das ist ein sehr farbenfroher Vogel. Also wir haben blau, wir haben orange, wir haben weiß und wir haben ganz markant eine schwarze Augenmaske. Ja. Und ich glaube, ihr habt schon eine Ahnung, in welche Richtung das geht. Das ist natürlich der
Kleber, nein.
Der Kleber, genau. Kleber. Auch Spechtmeise genannt übrigens.
Ja, und was sie auch Nettes machen, ich gucke gerade mal, ich schlage gerade mal das Buch auf. Ach ja, stimmt. Also Kopf unter, habe ich ja gerade schon gesagt. So heißt auch ein Kapitel im Nabu-Vogelbuch. Das andere heißt zugespachtelt. Und deswegen habe ich auch Kleber gesagt. Aber ich lese das mal vor. Ein Kleiber ist im Mittelhochdeutschen ein Handwerker, der mit Lehm arbeitet. Ist der Eingang einer Baumhöhle oder eines Nistkastens zu groß, verengt er den Eingang mit Lehm, bis er gerade noch hindurchpasst, nicht aber größere Nesträuber. Mhm. Also, das habe ich nämlich auch immer gedacht, dass Kleiber von Kleber kommt, weil er das so zuklebt. Aber es ist gar nicht so.
Ich habe übrigens auch gelesen, wenn es sehr trocken ist, dann benutzen die wohl auch Säugerkot.
Ach was, okay, das wusste ich gar nicht. Hier ist noch eine zweite News, die ich gerne vorlesen würde. Ja. Also ein zweites Kapitel. Das habe ich nämlich ich glaube, 2 Uhr nachts geschrieben. Und es heißt, keine Arme. Flügel zum Fliegen zu haben, ist unbestreitbar ein einzigartiger Vorteil. In manchen Situationen, zum Beispiel für das Knacken von großen Nüssen, wären Arme jedoch sicherlich von Vorteil. Doch der Kleiber weiß sich zu helfen. Er klemmt die harten Nüsse in eine Rindenspalte und hackt sie mit dem Schnabel auf, ähnlich wie Spechte zapfen.
Mhm. Daher wahrscheinlich auch der Name Spechtmeise.
Da gibt es auch ein Bild dazu, was ich in Münster aufgenommen habe, im Nabu-Vogelbuch. So, Martin, hören wir uns nochmal an?
Jordan. Hören wir uns nochmal an, den süßen Kleiber. Sehr schön. Wenn ihr mehr über den Kleiber und über diese heutige Folge erfahren wollt, dann schaut bei Instagram beim NABU-Bundesverband vorbei. Da findet ihr ein paar mehr Infos.
Ansonsten wie immer, abonniert gerne den Podcast, aktiviert das Glöckchen, schreibt uns Lob, Kritik, Wünsche gerne an vogelpodcast@nabu.de.
Ja, sagt es weiter und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, zu reingezwitschert.
Und macht gerne mit bei der Stunde der Gartenvögel. Bis bald, habt euch wohl. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.